Herzlich willkommen die zweite, nach technischen Problemen eröffnen der Mako und der Daniel diese neue Episode des Popkultur-Beichtstuhls. Michi befindet sich im Winterschlaf und deswegen begrüße ich jetzt im Äther den Mako bei mir. Hallo Mako.
Hallo. Ich glaube, das ist die erste Aufnahme. Wir müssen das nicht immer sagen, wenn wir Probleme gehabt haben.
Ja, wir sind ja super, super transparent.
Ach so, okay.
Ja. Ich nenne das jetzt auch, die technischen Probleme benenne ich jetzt aber im Namen. Falls jetzt irgendwas nicht stimmt bei der Aufnahme und irgendwas verloren geht oder blöd klingt, haben wir schon eine Ausrede. Oh, die Technik, die hat uns einen Strich durch die
Technik gemacht. Ist mein Freund. Das kann man nicht so vor den Bus werfen. Unter den Bus. Wie sagt man das auf Deutsch?
Vor den Bus werfen, vor den Zug schubsen.
Bei Englisch gibt es ja das under the bus, oder? Throw someone under the bus.
Ja, das sagt man, glaube ich, bei uns auch. Aber was, wenn es nicht unter den Bus geworfen hat?
Unsere Superfans,
die Edith und der Filippo, die haben uns nämlich beim Kino-Special selbst gefriergetrocknete Snacks vorbeigebracht, damit wir ein bisschen was zum Plaudern haben in unserer Snacktime. Die Snacks hat aber der Michi mitgenommen, hat sie sozusagen verhaftet. Deswegen werden die Snacks erst beim nächsten Mal, wenn wir uns vor Ort wieder treffen, verkostet und besprochen.
Ja. Außer du hast jetzt eine andere, über die du reden willst.
Ja, ich habe andere, über die ich reden will. Hast du was?
Nichts, was mir auf die Schnelle einfällt, was ich jetzt gemacht habe. Vielleicht kriegt man die Impressionen, sobald du anfängst reden.
Mir ist nämlich was das, über was ich diesmal bei Snacks sprechen kann, das ist einfach gar nicht so. Das ist gar nicht so für einen Massengeschmack tauglich. Und zwar habe ich vor kurzem gegessen scharfe Gummisüßigkeiten. Scharfe Gummibärchen. Mhm. Und das war mal eine ganz spezielle Erfahrung, weil ich glaube, ich habe noch nie etwas gegessen, was süß ist und scharf gleichzeitig.
Ich glaube auch nicht. Also ich nicht, nein. Hast du die spezial anfertigen lassen für dich?
Nein, die habe ich geschenkt gekriegt. Die haben sehr shady ausgeschaut. Okay. Die habe ich nämlich in so einem Plastiksack überreicht gekriegt, als ob es Drogen wären. So ohne.
Ohne Herstellerverpackung.
Ohne Herstellerverpackung. Blödsinn, nicht Gummizeugs, sondern so Lutschbonbons waren das.
Ach so, ja, okay, das habe ich schon mal. Ich habe so Ingwer-Zuckerlein, die sind ein bisschen scharf, aber es geht.
Ja, ich hab die überreicht gekriegt. Und zwar mit dem Hinweis, hey, das ist eigentlich ein medizinisches Produkt, das ist zum Stressabbau oder zum Fokussieren, falls man überlastet ist. Dann kann man sich so ein Zuckerl in den Mund stecken, da waren verschiedene Schärfegrade, von mild bis, und ein Zuckerl war, glaube ich, ein Totenkopf und das sind die schärfsten. Und das hat den Drogen, also das hat das Drogen Look and Feel noch ein bisschen verstärkt, dass die so wie die Tabletten, die man bei Partys kriegt, die ja auch unterschiedliche Prägungen haben, Smiley was? Oder so.
Kann ich nicht.
Haben die Zuckerl in unterschiedliche Prägungen gehabt. Und eins hat halt, die harmlosesten haben wirklich so Himbeerform gehabt, wie so Himbeerlutschzuckerl. Also so Kugeln, die wir Himbeer ausgeschaut haben. Das war ganz okay. Von der Schärfe her, sage ich mal, wie das Öl, das man ab und zu auf die Pizza reinkriegt. Und die Totenkopfzuckerlen, die waren crazy scharf. Also die waren schon so, dass ich da geguckt bin und mir gedacht habe, ja okay, ich kann mich jetzt gerade auf gar nichts anderes mehr konzentrieren. Jetzt habe ich den Kopf frei, weil die Schärfe von dem Teil her, die war auch wirklich, da sitzt man einfach bloß da und haltet es aus.
Ja, und hast du dann nochmal, also wem anderen einen Totenkopf Zucker angeboten, oder? Zum Vergleich, bist du schärfemäßig?
Ich bin da so in der Mitte. Ich bin jetzt nicht so ein super harter Hund, der sich die Carolina Reaper Chili-Schoten auf die Pizza einlegt. Aber ein bisschen was vertrage ich schon. Aber die Dinger hier, die waren schon wirklich sehr extrem.
Ja, da geht Hand in Hand eigentlich, halt die Schärfe aus und halt die Schmerzen aus, oder?
Ja,
ist das getrennt? Kann man das trennen?
Viele Leute beschreiben ja die Schärfe wie quasi, als ob es heiß ist. Also hot, wie die, ja, wie spicy hot. Aber mir kommt vor, ich kann, also wenn ich was Scharfes, wenn ich was Heißes im Mund habe und ich verbrenne mich, das halte ich überhaupt nicht aus. Das muss ich sofort ausspucken. Also das ist für mich überhaupt nicht so. Ich sage jetzt einmal, sich ein Iglo-Baguette im Ofen machen und dann sich den Gaumen weglöten mit dem heißen Käse, wenn man zum ersten Mal einbeißt. Ja. Das ist 100-mal schlimmer, wie das scharfste Zuckerl aus der Packung war.
Okay.
Also ich finde, Schärfe und Schmerz, das kann man nicht gleichsetzen, finde ich.
Okay.
Wobei, es gibt ja verschiedene Sorten von Schärfe. Ich finde, die Chili-Schärfe, die ist noch eher zum Aushalten. Was wirklich weh tut, das ist die Creme- oder Wasabi-Schärfe. Da ist schon...
Ich weiß nicht, ob mein Gaumen da unterscheidet. Mir ist ja, das ähnlich.
Die Wasabi-Schärfe, die geht oft so ins Hirn und in die Augen und in die Nase.
Ja, okay, doch, das ist was anderes noch.
Da ist schon manchmal so, dass sie halt so die Augen zudrücken und gar nichts mehr. Also da ist dann so, dass sie so, also das hat schon
zu. Augen zudrücken plötzlich Montag.
Ja, dann nimmt man Zuckerl in den Mund und plötzlich ist das Wochenende vorbei. Also ja, das war einer von die, das ist jetzt zwar kein Snack, den man jetzt einfach so mal hapsen kann, während man was gamet oder was schaut, aber das war schon eine von die seltsameren Snack-Erfahrungen, die ich gehabt habe in letzter Zeit.
Ja, bei uns im Büro, jetzt ist mir eingefallen, da liegt einfach ab und zu bei der Kaffeemaschine so Packungen von Snacks zur freien Entnahme oder zur freien Mitnahme. Und das sind, ich weiß nicht, es ist kein Chips-Teig, sondern es ist mehr so Corn, also so wie die Bugles.
Ja,
Aber mit Mayonnaise-Geschmack.
Boah.
Die waren eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Eigentlich haben sie eine Form von Pommes frites gehabt, aber in der Mitte war ein Loch durch. Ja, habe ich ziemlich gut gefunden. Den Hersteller weiß ich natürlich jetzt nicht mehr. Gut vorbereitet, ja.
Aber das war geil. Ich finde so Snacks mit Dip-Geschmack, das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ich kann nämlich die Ketchup-Chips, die halte ich überhaupt nicht aus.
Ja, ich wüsste nicht mal, wann ich das letzte Mal Ketchup-Chips gegessen habe.
Boah, das ist echt eine Abomination, hä? Hey.
Ketchup-Chips. Aber, ich habe noch was gegessen. So Kokos, wie sagt man, in der Chips. Also ist eigentlich so chipsförmig. Ich weiß nicht mehr, wie der Hersteller hat, Seehofer oder so,
glaube ich. Seeberger.
Seeberger.
Ja.
Da gibt es getrocknete Kokoschips. Das mag ich momentan ziemlich gern, so nebenher zum Knabbern.
Ja, die machen auch so generell so Trockenfrüchte viel, glaube ich.
Ja,
Bananen,
genau.
So getrocknete Bananenchips und so. Ja, stimmt, das mag ich auch.
Ja, und was mir noch aufgefallen ist, da steht halt oben Kokoschips. Aber man kann auch das S von Kokos, was am Ende dran steht, bei Chips. Also man kann das Wort so trennen, das Koko-Chips. Weil manche Leute sagen ja zu so Chips, Chips, so ein bisschen.
Chips, ja, okay, ja, stimmt.
Kartoffel-Chips.
Ja.
Dann hat mir das erinnert, ein bisschen. Noch als kleine Wort-Anekdote.
Ich werde auch die Bezugsquelle von den scharfen Zuckerlern, die wir nachreichen, wenn mir das jetzt selber interessiert. Ich habe das ein bisschen vergessen zu fragen, weil mir ist das so shady vorgekommen, weil die waren echt nur in so einer Plastiktüte, ohne Label, ohne irgendwas.
Mir erinnert das ein bisschen an, wo mal ein Kollege hat die, wie heißen die, so Zimt-Kaugummi, Red, irgendwie haben die geheißen.
Big Red.
Big Red.
Ja, genau.
Da bin ich, glaube ich, Hauptschule gegangen und dann hat der in Amerika Urlaub, beziehungsweise hat der Verwandte gehabt in Amerika und da war er. Und dann hat er den Kaugummi mitgenommen. Und für uns war das natürlich ganz was Neues. Und wir essen den Kaugummi und dachten, boah, das ist ja scharf auch, aber zimtig, geil. Und das gibt es aber auch in Zuckerform. Das sind einfach so rote Bonbons. Und da haben wir uns dann immer was mitnehmen lassen. Sobald man immer wieder Amerika war, gesagt, hey, nimm mal irgendwelche Zimtzuckerlein mit. Ja, das war eigentlich meine erste Erfahrung mit etwas, was scharf ist, aber auch eine Süßigkeit ist.
Das kann ich mir erinnern, der Chris, einer von meinen besten Freunden und mein Mann in Amerika, er ist selber Amerikaner, der hat mir immer Wassermelonen-Kaugummi mitgenommen. Und wenn der, weil jetzt, wenn du eine Wassermelone isst, der Geschmack ist ja eher, ich sage jetzt einmal, sanft. Wassermelone ist jetzt ja kein Geschmack, der, ich sage jetzt einmal, so wie Knoblauch ist oder wie Salami, sondern Wassermelone ist ja eher nur ein sehr leichter Geschmack. Aber wenn du so einen Wassermelonen-Kaugummi gegessen hast, dann war es so, als ob du drei Wassermelonen komplett auf einmal frisst. So vom Und das war deswegen so interessant, weil du den Geschmack, den du normalerweise nur als Nuance gewohnt bist, dann so mit der Brechstange in die Schnauze kriegst, so quasi.
Geil. So. Das erinnert mich an eine Zeit, wo es halt gefühlt 1000 Energy Drinks gegeben hat, weil die gerade rausgekommen sind, weil halt Red Bull so erfolgreich war. Und wir als Jugendliche haben halt jeden Scheiß Geschmack von dem getestet und gekauft.
Das war bei uns genau gleich, ja.
Wow. Und da ist mir was eingefallen mit, für uns, wir waren Jugendliche, da ist das erste Mal aufgekommen, der Geschmack. Red Bull, haben zwar viele gesagt, ja, ist wie Gummibärchen, aber ist ja eigentlich was Eigenes, oder? Ist ein eigener Geschmack.
Ja.
Den du halt so vielleicht nicht gekannt hast. Und wir haben den voll gefeiert als Jugendliche, haben gesagt, boah, das schmeckt so cool. Und immer, wenn wir die Eltern kosten haben lassen, haben fast alle, also von den Erwachsenen, gesagt, das mag ich nicht. Ist man als Kind einfach generell dem Süßen verfallen und sagt, alles was süß ist, automatisch geil?
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, dass man als Kind viel, viel extremer ist als Erwachsener. Ich habe mich immer gefragt, etwas, was ich nicht, das mit den Energy Drinks, das war bei uns auch so. Ich kann mich dann erinnern an die blaue Sau und Warp 10.
Warp 5 oder 10,
oder ja. Warp 5, das war so ein...
Beam me up, Scotty.
Das war so ein Star Trek Energy Drink, wahrscheinlich null gebrandet, einfach nur...
Ja, nicht das nennen, auf Reidruck, schauen wir mal, ja, ob es geht.
Und ich habe mich immer gefragt, sind Rock... Also, wie heißen die Zuckerlein, die im Mund zu explodieren? Rock Candy, oder?
Boah, das war in der... Ich glaube, es hat mal eine Milka-Schokolade gegeben, wo das auch rein war.
Ja, genau.
Das war rot, waren die, glaube ich, früher. Das ist einfach im Mund dann halt so explodiert und geprickelt ein bisschen.
Ja, so Brause, das waren so Brause, harte Brausekristalle, die dann irgendwie explodiert sind, wenn sie feucht waren sind im Mund.
Ja.
Und ich habe immer gefragt, ist das der gleiche Geschmack? Ist so Rock Candy, ist das der gleiche Geschmack wie Red Bull? Erkennt man es nur nicht, weil das eine flüssig ist und das andere, weil das so extreme Unterschiede von der Form sind.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, was für einen Geschmack diese Explosionsdinger gehabt haben.
Die gibt es irgendwie nicht mehr. Da ist sicher was extrem.
Da ist mal was passiert rein. Wahrscheinlich.
Ist irgendjemand mit dem Kopf weggesprengt. Der hat sich ganze hat drei Packungen auf einmal
verschluckt und in der Lunge ist dann irgendwas explodiert wahrscheinlich.
Oh Gott, boah, das ist eine schlimme Art zu gehen. Vom Rock Candy zerfetzt.
Also ins Krankenhaus zu gehen, der ist sicher nicht gestorben, aber trotzdem.
Apropos,
der hat das vielleicht geschluckt. Dann ist es in der Lunge explodiert und dann hat er gemeint, er hat einen Stromschlag gekriegt. Und da geht noch ein bisschen ins Krankenhaus.
Ja, genau. Das ist kein Witz. Hey,
wenn es
ein Strom...
Also für die Zuhörer, alle, die zuhören, geht es
genau
nach dem Stromschlag einmal vielleicht
doch
Kontrolle.
Geht es nach dem Stromschlag ins
Krankenhaus? Ja, wobei mein Stromschlag ist jetzt nicht, wenn ich mit der Zunge die Batterie teste.
Nein, okay, das nicht. Aber ich sage jetzt einmal Steckdosenstrom, wenn man so dumm ist wie ich, dann auf alle Fälle.
230 Volt? Ja.
Mhm.
Gehen wir mal hin.
Wenn man aus die 5 Sicherheitsregeln nur eine halbe macht, dann
ja,
ist man selber schuld. Du, jetzt ist es so, ich habe relativ viel geschaut und es ist von verstörend, furchtbar bis hin zu traurig, bis hin zu witzig. Aber seltsamerweise haben alle Sachen, die ich geschaut habe, mit dem Untergang zum Tun.
Ich hätte jetzt gesagt, Film oder Untergang von der Welt?
Beides. Okay. Magst du anfangen? Oder soll
ich mit dem Film anfangen? Nein, fang du. Ich sammle mich noch mit Popkultur.
ich habe einen Film geschaut. Und zwar auf... Ich habe zwei Sachen, die ich heute bespreche, habe ich auf Netflix geschaut. Und zwar habe ich auf Netflix geschaut einen Film, den es mir in der Vorschau schon in die Timeline gespielt hat, also ich habe das schon quasi am sonntervielten erscheint und dann habe ich angeschaut, wo es rausgekommen ist, und zwar A House of Dynamite. Das ist ein Film von der Catherine Bigelow, die ist ziemlich bekannt durch so...
Kommando schieß mich tot.
Kommando schieß mich tot, genau. Die ist bekannt durch ziemlich viele Filme und ich habe jetzt in der Recherche habe ich mitgekriegt, hey, die hat einen Film gemacht. Das habe ich gar nicht gewusst, dass sie das war, weil die Catherine Bigelow ist mir erst ein Begriff seit Zero Dark Thirty von 2012. Das war schon so ein Polit-Thriller, wo es um die um einen Osama Bin Laden geht. Aber die hat zum Beispiel gemacht Strange Days 1995 mit dem Keanu Reeves und Gefährliche Brandung, Point Break mit dem Keanu Reeves, ebenfalls mit dem Keanu Reeves und mit dem, wie heißt er, der leider schon verstorbene Patrick Swayze.
Ja.
Und eben die Catherine Bigelow hat viele so Polit-Thriller gemacht und die hat jetzt eben auch A House of Dynamite gemacht. Und den Film habe ich angeschaut und da bin ich wirklich, nachdem ich den Film geschaut habe, so hab ich noch, bin ich im Bett gelegen und habe nur eine halbe Stunde mit offenen Augen in die Dunkelheit gestarrt. Das ist ein Film, hey, den, das muss man doch gut überlegen, ob man den heutzutage anschaut. Da spielen mit der Idris Elba die Rebecca Ferguson. Idris Elba kennt jeder, oder?
Rebecca Ferguson aber auch, oder?
Rebecca Ferguson kennt auch jeder, die Mutter von wie heißt der?
Atreus.
Vom Atreus, hätte ich mal gesagt. Die Bene Gesserit, die Rebecca Ferguson. Dann haben wir mitgespielt Jared Harris, den kennen auch viele als der Dr. Moriarty von den Sherlock Holmes Filmen. Oder der hat auch bei Chernobyl, bei der Serie, die Hauptrolle gespielt. Und es geht darum, dass im Jahr 2024 gespielt ist, glaube ich, also vor einem Jahr, der Film wird eben in drei, also der spielt in 18 Minuten. Und die 18 Minuten werden aus drei Sicht, aus drei Blickwinkel gezeigt. Und zwar einmal aus dem White House Situation Room. Da ist die Rebecca Ferguson, ist da leitende Sicherheitsbeamtin im Situation Room im Weißen Haus. Und einmal aus der Sicht vom Verteidigungsminister, das ist der Jared Harris. Und einmal aus der Sicht vom Präsidenten, das ist der Idris Elba. Und es geht darum, dass in die Morgenstunden vor dem Tag, eben, wo das spielt, wird im Pazifik eine Interkontinentalrakete erkannt vom amerikanischen Satellitenüberwachungssystem. Und sie haben eben nicht mitgekriegt, wie die Rakete gestartet wird. Deswegen gehen sie davon aus, dass es von einem U-Boot gestartet worden ist. Aber sie sind sich nicht ganz sicher. Und sie wissen auch nicht, wer die Rakete gestartet hat. Also das russische Verteidigungsministerium und das chinesische und das nordkoreanische, die verneinen das, sie haben die Rakete nicht gestartet und die Amerikaner können es auch nicht festmachen, ob das stimmt, weil die Rakete keine Kennung hat und von einem nicht bekannten Bauart ist. Und zuerst sind sie der Meinung, dass das eben nur ein Dash-Start ist, dass die dann ins Meer fällt. Allerdings sehen sie dann ziemlich schnell, dass sich die Flugbahn neigt und dass sie quasi aufs amerikanische Festland zusteuert. Genauer gesagt kriegen sie dann mit, dass die Rakete Richtung Chicago steuert, also mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit wird sie in Chicago einschlagen. Dann wird das Raketenabwehrsystem gestartet und das versagt aber. Und dann ist natürlich so, dass dann gewisse Räder in Gang kommen, eine gewisse Mechanik wird gestartet und am Ende von der Mechanik steht der amerikanische Gegenschlag und somit das Auslösen von einem globalen nuklearen Konflikt. Und die ganzen Räder, die da in Gang gesetzt werden, das passiert alles innerhalb von 18 Minuten.
Und weil du gesagt hast, Entschuldigung, dass ich unterbrich, drei Blickwinkel, 18 Minuten, das heißt, ist es unter einer Stunde, das Ding?
Insgesamt ist der Film 112 Minuten lang und da ist aber so Intro und Outro dabei, also er ist nicht besonders lang, aber es wird natürlich ein bisschen gebuffert, ne? Also okay. Das sind noch... Also die Blickwinkel fangen nicht direkt bei den 18 Minuten an, sondern da sieht man, was die Leute gerade noch so machen vorher, vor das Ganze.
Okay.
Ein paar Minuten vorher noch. Und es ist echt crazy, hey, wie da jemand das dann im Nachhinein habe ich mir ein bisschen über den Film erkundigt, wie realistisch der ist. Und da habe ich eben rausgefunden, dass es komplett unrealistisch ist, dass irgendeine Macht, eine unbekannte Macht der Interkontinentalrakete startet und niemand weiß, woher die kommt. Sowas passiert nicht. Und dann ist es das Nächste, dass auch wenn Amerika mit einer Nuklearwaffe angegriffen wird, ist es unwahrscheinlich, dass das ein globaler nuklearer Konflikt entsteht, weil das passiert halt so nicht, so funktioniert irgendwie nukleare Kriegsführung nicht. Also das ist sehr unrealistisch. Aber was dann passiert, also die Mechanismen, die dann anlaufen und wie das dann quasi vonstatten geht, von null, also von DEFCON 4 auf DEFCON 1, das ist anscheinend schon sehr realistisch. Aber das ist eben crazy, wenn du denkst, hey, wir leben zu jedem Zeitpunkt nur 10 Minuten vom Untergang entfernt. Das ist so crazy, wenn du das realisierst, wie schnell das geht, wenn sowas passiert. Ja. Und da, was ich ganz cool gefunden habe, ist, der Idris Elba spielt den Präsidenten und man sieht ihn aber bis zu seinem Teil nicht. Also während im Teil von der Rebecca Ferguson und im Teil vom Jared Harris, der einen Verteidigungsminister spielt, da hört man immer nur die Stimme vom Präsidenten. Und mir kommt irgendwie vor, der Idris Elba tut so, als ob er der Trump wäre. Der redet so mit seinem Duktus ein bisschen, wie der Trump ihn hat. Das okay. Finde ich interessant irgendwie. Also vielleicht habe ich mir ja gedeicht, vielleicht habe ich mir das eingebildet, aber irgendwie ist es komisch. Es ist echt interessant, wie er die Rolle vom Präsidenten spielt. Der Film ist sehr gut, ist extrem spannend, extrem bedrückend. Ist ein Horrorfilm, muss man es einfach so sagen. Aber ist schon echt gut gemacht. Ist jetzt auf Netflix eben. Und,
ich habe seine Vorschau gesehen, oder in der mir vorgeschlagen worden, was soll das schauen?
Ja, ist schon ganz cool, aber es ist machen. sehr bedrückender Film. Also.
Vielleicht ist dann doch nicht.
A House of Dynamite, guter Name auch, finde ich, für die Thematik.
Das ist ja dann gleich alles explodiert.
Genau.
Ja. Ich frage jetzt auch gar nicht so im Detail, weil ich hätte schon ein paar Fragen jetzt so mit. Aber das wird sicher alles erklärt in dem Ablauf mit so, wir müssen jetzt das machen, jetzt machen wir das und so weiter. Weil
na, frag gleich. Ich
ja, weil das, ich wenn sie wollen. Nicht wissen, woher die kommt, auf wen retaliaten sie dann oder wem, wo schießen sie dann die Raketen hin, den sie antworten, also mit dem Gegenschlag.
Ja, da wird es ein bisschen gezeigt, dass sie nicht glauben, dass die das nicht wissen.
So.
Da gibt es dann auch so eine Situation, wo der amerikanische Verteidigungsminister einen russischen Verteidigungsminister zu ihm sagt, hey, schaltet engere Atomwaffenarsenale aus als Zeichen des guten Willens, das ist es nicht gewesen seid.
Das machen sie
nicht. Und das ist natürlich schwierig, weil die Russen dann sagen, ja Moment einmal, wenn wir unsere nukleare Verteidigung ausschalten, dann greift es eh an. So, die trauen sich gegenseitig einfach nicht.
Ja.
So, weil dann ist einfach kein das Gleichgewicht des Schreckens. Das ist halt dann nicht mehr gegeben und dann hätten die Amerikaner einen Vorteil und das ist halt schwierig zu, weil die Russen sagen, hey, wir waren das nicht, wir haben es nicht gesagt und wir sind nichts weiter schuldig. So. Das ist echt verfahrene Situation, ja, mir da gezeigt hat.
Das ist eine Situation. Ist es jetzt soweit? Hat der Ente jetzt Internetprobleme?
Ja, ich bin wieder da.
Okay. Ja, ich überlege die ganze Zeit schon, ich habe kaum was konsumiert. Ich glaube, Zurück in die Zukunft habe ich geschaut. Hast du den auch geschaut?
Ja, den habe ich auch geschaut, ja.
Ja. Wir haben einige geschaut. Es sind ja danach sogar Videos gemacht worden. So Impressionsvideos. Und mit wem habe ich da geredet? Ich weiß nicht mehr genau, wer das war, der auch irgendwie von einem 4DX-Film erzählt hat und genau dasselbe erwähnt hat wie jemand in dem Video, mit, dass sie da überhaupt Glasflaschen ausgeben vorher. Beim Trinken muss man immer bei 4DX aufpassen, dass man mit der Glasflasche sich nicht einen Zahn ausschlagt oder irgendwie sowas.
Ja, stimmt, genau. Das haben wir in dem Reaction-Video von die Leute, hat das jemand gesagt, gell?
Ja, ja, und dann habe ich es getrennt davon, von wem anderen auch noch gehört, über 4DX. Ja, guter Kollege der Wanger, der war dran, gesagt, da war das auch so, du musst die ganze Zeit aufpassen, ob mit Glas, der Glasflaschen, wann du trinkst, Wenn gerade keine Action ist, also wäre gut.
Zurück in die Zukunft besprechen wir dann ja mit Michi, aber lass uns mal generell über 4DX reden. Mhm. Wie viele 4DX-Filme bist du schon gewesen insgesamt?
Nur zwei und beide mit dir. Einmal den zweiten Doctor Strange,
ja,
und jetzt Zurück in die Zukunft.
Ich habe schon ein paar mehr gesehen. Ich habe Top Gun, Maverick habe ich gesehen in 4DX. Zurück in die Zukunft, Weapons habe ich in 4DX gesehen. Welcome to the Jungle, nein, nicht Welcome to the Jungle. Jungle Cruise, Money, habe ich in 4DX gesehen. Und noch irgendwas. In Indiana Jones in 9 habe ich in 4DX gesehen.
Okay.
Glaube ich.
Also bin ich mir jetzt von der Technik, die da drin ist. Ich glaube, von Top Gun, oder? Bietet sich am besten an, oder?
Wollte jetzt sagen, Top Gun war auch der beste 4DX-Film. Ich habe Top Gun zweimal gesehen. Einmal in Atmos und einmal in 4DX. Okay. Und ich muss sagen, Atmos hat mir besser gefallen. Obwohl 4DX auch super war, okay, aber Top Gun ist halt echt ein Film, der ist fürs Kino gemacht. Der funktioniert so gut. Boah, das war eine super Kinoerfahrung, 4DX und Atmos. Aber Atmos war irgendwie noch einmal ein bisschen besser. Weil der Sound schon noch einmal Ecken deftiger war. Und das tut halt, das tut wirklich extrem viel bei einem Film, wenn der Sound so krass ist. Besonders bei so einem Film, wo halt so schwere Maschinen, Jagdflugzeuge und so, das funktioniert schon echt gut. Zurück in die Zukunft war eher einer von den härteren 4DX-Filmen, finde ich. Da ist schon ziemlich rund gegangen, was die...
Ja, so wenn so ein Auto in so eine Scheune reincrasht oder so, dann hat man gedacht, uiuiui. Man hat das immer so irgendwie, also ich habe das immer ein bisschen so kommentiert, jetzt mal, wenn so die Stühle wackeln und so, wie so ein alter Mann so, uiuiui, hoppala, was ist jetzt? So.
Ich habe da nur mal, du bist neben mir geguckt und ich habe da nur mal gesagt, jetzt Marco, weil einfach bei jedem einzelnen Rumpler, oh, Entschuldigung, ich habe einen Pups lassen. Oh, Entschuldigung, ich habe einen Pups lassen. die Technik vom Film, was ein bisschen durchwachsen ist, mir vorgekommen, weil wir haben in der Zurück in die Zukunft haben wir auf Deutsch gesehen und irgendwas war da mit der Synchro.
Nein, das, die ist einfach nicht so geil, kommt mir vor. Die ist halt alt und du kannst... Okay, heute mit AI ging es wahrscheinlich, aber da gibt es teilweise Szenen, da switcht die Kamera und plötzlich klingt es dumpfer und dann switcht sie normal, dann klingt es wieder normal, als wenn sie das nochmal einen Teil nachsynchronisiert hätten, aber sie haben andere Technik gehabt.
Die genau.
Ist nicht so geil, genau. Ja, die deutsche Synchro.
Da habe ich mir zuerst gedacht, ob der ganze Film ein Director's Cut ist und da Szenen rein sind, die im Original nicht waren, wo sie ihn zuerst synchronisiert haben. Und dann, dass sie gewisse Szenen nachsynchronisiert haben. Aber die haben einfach unterschiedliche Mikrofone gehabt wahrscheinlich während der Synchroarbeit, oder?
Ja, aber das ist mir damals schon mal aufgefallen, wo ich es im Fernsehen gesehen habe. Dass da ein, zwei Stellen gibt, wo es einfach komisch klingt. Und jetzt nicht zu sehr auf den Inhalt zu gehen, aber zum Beispiel, dass die Mutter von Marty, die Lorraine, in der Szene, wo er nicht genau weiß, dass er in der Vergangenheit ist und aufwacht und er meint, seine Mama ist da. Und sie halt absichtlich voll zart die Stimme verstellt, dass sie klingt wie eine alte Frau. Nur um dann, wenn es hell wird, plötzlich redet sie dann wie ein Mädel wieder, ganz, ganz klar.
Ich glaube, ich habe Zurück in die Zukunft noch nie im englischen Original gesehen.
Ich glaube, das muss ich mir mal geben, dass ich wirklich einen Vergleich habe.
Das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, da habe ich früher nicht drüber nachgedacht, weil das ja, ich meine, der Film ist von 1985, aber ich glaube, ich habe den irgendwann in die 90er Jahre zum ersten Mal gesehen. Also,
ja.
Ich schätze wahrscheinlich so Anfang 90er Jahre. Ja, da war er halt noch nicht so alt, wo er rausgekommen ist. Und da habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Aber was ich ein bisschen lustig gefunden habe, ist, dass der Marty in der deutschen Synchro englische Trendworte hernimmt.
Heavy. So,
ja, genau. Oder er sagt Jesus.
Ja, Jesus. Okay.
Das habe ich irgendwie interessant gefunden, weil in meinem Kopf waren so Anglizismen in die 80er Jahre noch nicht so, Gott, hat man vielleicht cool gesagt oder so, aber dass jemand wirklich schockiert ist über was und Jesus sagt in Deutschland, das hätte ich mir nicht gedacht, dass das etwas ist, was so war.
Ja, ich kann mich erinnern, zum Beispiel bei Bill und Ted haben sie natürlich alles übersetzt. Da haben sie keinen einzigen englischen Spruch drinnen lassen.
Ja.
Was aber auch trotzdem funktioniert hat, finde ich, auf Deutsch.
Granatenstark.
Ja. Volle Kanne, Hoshi.
Hast du den Trailer, ganz was anderes, oder magst du noch was dazu sagen?
Habe ich eigentlich schon über meine Escape Room Erfahrung geredet, ja schon.
Nein.
Aber, nein, habe ich nicht.
Nein.
Dann erzähle ich das noch, dass ich vor drei Wochen her das erste Mal in einem Escape Room war. Und zwar ist das Thema gewesen, der Dr. Watson hat allein seinen ersten Fall, der Sherlock Holmes ist nicht dabei. Der Dr. Watson ist auf einem Schiff, Dampfschiff, und da ist eine Bombe, die in einer Stunde explodiert, die man entschärfen muss. Es ist ausgelegt auf 4 Leute. Der Schwierigkeitsgrad war, glaube ich, 4 von 5 war angegeben. Von der Vierergruppe war nur eine, die schon mal in einem Escape Room war, für so ziemlich in allen schon mal. Und für 3 Leute war das erste Mal Escape Room. Und das ist schon ziemlich geil. Was sich die da angetan haben, wie sie halt den Raum ist. Also es ist nicht ein Ohrraum und es ist auch nicht so, dass man da wirklich eingesperrt ist. Also für jemanden, der da Sorge hat, Hilfe, ich komme da nicht mehr raus, du kannst da jederzeit einfach die Tür aufmachen und rausgehen, was natürlich nicht gewollt ist. Aber sie sagen, theoretisch kannst du sagen, da gibt es einfach ein Funkgerät, kriegst du mit, da kannst du halt ab und zu Tipps anfordern oder sie sagen da, wenn ich wirklich dumm anstellst und ja, das ist ein paar Mal passiert, dann geben sie da vielleicht sagen, hey, habt ihr das schon probiert? So. Aber du kannst dann sagen, theoretisch, ja, ich muss so dringend aufs Klo, ich gehe kurz raus und dann komme ich dann halt später wieder. Weil die Situation an sich kann schon, also mir ist jetzt nicht viel ausgemacht, aber ich kann schon vielleicht bei manchen Leuten dazu führen, dass sie sagen, nein, mir taugt das nicht, ich will da nicht sein. Du warst ja schon ein paar Mal Escape Room.
Ja.
Hast du das Gefühl gehabt, irgendwie hast du gesagt, oh, bei euch ist man sich auch nicht eingesperrt worden, wirklich, oder?
Ist nicht einmal irgendwas passiert?
Es ist in Österreich einmal was passiert, glaube ich, ja. Deswegen machen sie das auch nicht mehr.
Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist deswegen so.
Nein, es war nicht Österreich. Ich glaube, das war irgendwo in Polen oder in Tschechien.
Ja, deswegen bei einem Brand, oder?
Genau, da hat es irgendeinen Brand gegeben, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Und ich glaube, seitdem werden Escape Rooms schon sehr offen angelegt, hey, dass man klar ist, okay, kann jederzeit. Ich meine, ich bin schon öfter Escape Room gewesen und ich weiß aber, dass jedes Mal, wenn ich mit Leuten war, die nicht so, also wenn ich mit einer Gruppe von der Arbeit aus zum Beispiel oder so, da waren immer Leute dabei, die wirklich Angst gehabt haben, dass sie da jetzt eingesperrt sind.
Mhm, ja.
Wobei das ja auch nie, das war ja früher auch nie so. Ich meine, du bist ja immer... Ich glaube,
bei uns war das nicht wirklich ein Thema. Also so ist es halt erzählt worden mit, du bist da eingesperrt und musst das lösen, sonst kommst du nicht mehr raus. Aber das war nie wirklich so bei uns,
glaube ich. Es kommt der Stab nicht so riesig aus der Wand und schreitet die.
Ja. Auf jeden Fall, ein lustiges Malheur ist denen passiert, die was den Raum veranstaltet oder gemacht haben. Wir gehen dann rein und natürlich im ersten Raum gleich Schubladen, alles anschauen und da haben wir so ein in Plastik eingeschweißtes Dokument gesehen, was dafür da war, wie alles wieder zurückgebaut werden muss, wenn man fertig ist. Da steht, das, da muss er wieder da in die Schublade. Und dann haben wir dann das erste gelesen, der erste Satz so, und wir so, oh shit, das soll man, glaube ich, nicht lesen. Dann haben wir es natürlich sofort weggetan, das haben wir nicht verwendet. Und ja, und es war aber viel Zeug, was wir im Endeffekt gar nicht gebraucht haben. Wir haben das zu überkompliziert gedacht teilweise. Wir haben gesagt, da ist eine Landkarte. Und da ist eine Landkarte und wir vergleichen da Punkte auf der Weltkarte. Das haben wir da gar nicht gebraucht. Aber es war nicht einfach, aber nicht ganz so kompliziert, wie wir das da irgendwie gedacht haben.
Ich kann mich erinnern, dass sie einmal, ich sage jetzt nicht mit wem, aber ich glaube, wenn ich die Story erzähle, dann kannst du genau denken, mit wem, in einem Escape Room war. Und dann ist das Schublad nicht aufgegangen. Und dann so, Moment, ich geh gleich auf.
Oi.
Und dann so, knack, und dann ist sie halt aufgegangen.
Wow. Ja, aber das haben sie uns, also da gibt es eine kurze Einführung, wo sie sagen, was man halt machen soll und was nicht. Und dann sagen sie halt, ja, wenn was aufgeht, dann geht es schon leicht auf. Und
ja, genau, bitte das nicht, haben,
Ja. Wir haben extra alles an die Wand geschraubt, damit nicht jeder die Bilder abnimmt und alle Sachen macht.
Genau, bei uns war das genau gleich. Das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem, das Betreiber von Escape Rooms haben, dass die Leute so vielleicht schon ein bisschen zu übermotiviert sind und ein bisschen Stress kriegen und dann nicht mehr so mit dem Interieur, nicht mehr so ganz vorsichtig umgehen, wie es eigentlich bräuchte.
Ja. Es ist dann so übrigens ausgegangen, also es ist glaube ich, fast jeder Escape Room hat mal Stundzeit und wir haben dann am Ende nur mehr 8 Minuten übrig gehabt. Also wir haben das schon ziemlich ausgenutzt, die Zeit. Und wir haben dann gefragt, ja, wie viel es denn nicht schaffen? Und dann hat es geheißen, ja, so um die 40% schaffen es nicht.
Oh je.
Und man dachte, okay, das ist ganz schön viel. Hey. Ich meine, man weiß nicht, wie viel die da die Tipps verwendet haben, weil eben bei uns war es so, wir sind dann irgendwann nicht weitergekommen und dann haben sie gesagt, hey, habt in dem einen Safe, was ich jetzt aufgemacht habe, habt ihr wirklich alles rausgenommen. Dann schauen wir nochmal rein, weil da generell war die Lichtstimmung halt sehr dunkel und so gedämpftes Licht. Und dann ist dann nochmal so ein Hinweiszettel mit Morse-Codes drin gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, super, den haben wir nicht gesehen. Aber jetzt geht's dann weiter.
Es ist so, ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Escape Room ohne Tipps und Hinweise geschafft mit den Gruppen, wo ich war. Und ich war schon öfter in Gruppen und da ist es unter anderem an mir gelegen. Also ich bin so schlecht in Escape Rooms. Und du jetzt sagst, 40% schaffen es nicht, dann denke ich mir, ja, okay, gut, da bin ich halt bei den dümmsten 40% dabei. Ich bin so schlecht in sowas, obwohl ich so viel Point-and-Click-Spiele gespielt habe.
Ich wollte gerade sagen, Videospielwissen hat mir voll was gebracht, kommt mir vor.
Ja, es ist schon sehr wie Point-and-Click-Abenteuer, oder? In echt halt.
Bei uns war nämlich so eine Maschine, die man mit Dampf betrieben hat. Das war übrigens voll geil gemacht. Dann hat man die richtig so die Schläuche verbinden müssen an die richtigen Stellen und dann so einen Hebel betätigen und dann ist so hydraulisch so eine Tür aufgegangen. Das haben sie das voll gut gemacht gewesen. Also generell die Einrichtung wie so ein Dampfschiff mit einem riesen Ofen, wo man halt da nachfüllen muss, Material und so, das war echt cool.
Ich habe einmal der außergewöhnlichste Escape Room, in dem ich war, das hat mir die Rebecca mal geschenkt. Für mich und meine Trauzeugen, da waren wir in einem Virtual Reality Escape Room.
Das habe ich auch schon mal gehört, ja. Oder du hast mir schon mal erzählt, ja.
Das war echt geil. Den Laden gibt es in Innsbruck leider nicht mehr.
Ja.
Die haben zugetan. Aber das war echt cool. Das war echt cool. Man ist natürlich ein bisschen, ich sage jetzt einmal, abgelenkt von der Technik, wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Und dann geht man halt überall hin und macht so Bang-Bewegungen. Hey, schau mal. und man ist halt erst einmal ein bisschen überwältigt, wenn man das noch nie gemacht hat, eben von der Technik. Aber dann war das schon auch ziemlich cool, muss ich sagen. Hey. Das hat schon was gehabt. Aber das Problem ist halt, dass die Virtual Reality Sets, die waren extrem schwer, weil die kann man sich nicht so vorstellen, wie die Dinger, die man daheim hat. Jetzt, ich weiß nicht, wie die Vive wirklich ausschaut.
Deine.
Aber wow. aber das war schon sehr schweres Rig irgendwie. Mhm. Und man ist da halt in so einem Kreis gestanden. Und du hast ja ständig mitgekriegt, wenn du dich außerhalb von der Zone bewegst, in der du stehen darfst, dann ist halt quasi, dann ist die Welt ist dann so blau geworden und so Matrix-mäßig.
Ah, so Gitter.
Ja, genau. Ja. Ja. Aber das war cool. Also der VR-Escape Room, wenn man da mal die Möglichkeit hat, das zu machen, das ist schon auch cool. Was ich noch nie, weil jetzt sind wir gerade von Escape Room zu VR ein bisschen geswitcht, es gibt in Wien, im Prater, eine VR-Geisterbahn.
Ich hoffe, ich verwechsel das nicht. Irgendein Kollege von mir hat mir auch ein Video geschickt von VR-Ding in Wien. Das so, aber das war irgendwie so Ghostbusters-mäßig. Aber das kann sein, dass das auch einfach die Geisterbahn war.
Ja.
Wo dann noch Geister jagen muss oder so.
Ja, es gibt eine Ghostbusters VR-Experience. Aber
von der hast du schon mal erzählt, ja. Dass
ja,
du
warst. Genau.
Aber das, glaube ich, war nicht das. Aber, weil du sagst, die 3D-Brillen, die waren schon recht schwer. Da hat ja Steam, Gott sei Dank, jetzt was angekündigt für dich.
Oh, ich hab's gesehen.
Neue Hardware. dabei ist eine echt kleine, anscheinend leichte VR-Brille, ohne Kabel, ohne gar nichts, mit der du deine Steam-Games und also deine normalen Games plus halt VR-Games spielen kannst. Entweder streamen oder teilweise kannst du selber einfach Sachen installieren drauf, weil so ein PC ist ein kleiner.
Okay, da muss ich jetzt ein bisschen reden mit dir, weil da hast du jetzt, glaube ich, mehr Wissen wie ich. Der Mich hat uns das Video geschickt. Mhm. Da ist angekündigt worden, ein Controller, eine Steam-Box, Machine. Steam-Machine, das ist ein Gaming-PC im Prinzip.
Ja.
Five times more powerful than a Steam Deck, was nicht so schwer ist, glaube ich, oder?
Boah, was fast brauchst du, wenn sie sagen, ja, 4K?
Ja, 4K 60 Hertz, glaube ich.
Ja, aber halt mit FSR, was nichts anderes heißt wie so Zwischenframes berechnet. Interpolierte Frames heißt das. Das ist jetzt noch nicht ganz so neu mehr, aber das hilft auf jeden Fall, dass du Sachen flüssiger siehst, als sie früher waren.
Also keine, wie sagt man da, Native...
Keine Native Frames, also
genau,
zwischengenerierte Frames. Ja.
Ja, und die Brille, und da muss ich dich jetzt fragen, kann man die, du sagst, die Brille hat einen Onboard-Computer?
Also in der Werbung oder in einem detaillierteren Video reden sie davon, dass du teilweise Sachen da direkt drauf installieren kannst und native laufen lassen kannst. Also du musst nicht nur streamen.
Aber sie funktioniert auch mit einem normalen PC. Sie funktioniert nicht nur mit der Steam-Maschine, oder?
Die funktioniert ziemlich sicher einfach mit einem normalen PC, weil sie auch so einen Dongle, glaube ich, da mit verkaufen. Den steckst du dann einfach auf deinen normalen PC hin und dann dürfte es automatisch gehen zum Streamen.
Okay. Und weißt du, was die für Auflösung hat?
Ah, ich habe es sogar gelesen. 2000 irgendwas mal. 2000 irgendwas so ähnlich pro Auge, glaube ich. Also schon nicht so schlecht, glaube ich.
2K quasi, oder?
Ja, pro Auge.
Okay. Ja, da bin ich mal gespannt, weil ich habe ja ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, mir die Meta-VR-Brille zu kaufen, die jetzt noch gute Kritiken gekriegt hat.
Die Quest, meinst du jetzt?
Die Quest, ja.
Ja, die ist auch cool, ja. Die kann man ja auch ohne PC verwenden, wenn man will.
Genau, aber im Prinzip könnt ihr mit der Quest auch schon VR-Spiele spielen auf Steam, oder?
Ja, die wird da unterstützt, okay. Ja.
Ja, was ist jetzt, wie finden wir das mit die Steam-Sachen?
Ich finde das deswegen cool, also ich werde mir jetzt, glaube ich, den Controller jetzt nicht unbedingt kaufen, ich bin einfach so mit den Controller zufrieden. Die VR-Brille, ja, je nachdem, wie viel sie kostet, würde ich da vielleicht zuschlagen. Aber am wichtigsten ist mir eigentlich, die pushen halt auf ein System hin, was nicht mehr Windows verwendet. So wie halt auch das Steam Deck. Und das einzige Problem, und ich hoffe halt, dass jetzt viele Hersteller von Anti-Cheat-Software aufwachen und sagen, ja, wir müssen jetzt auch was machen, was auf Linux funktioniert. Weil das wird halt immer mehr Hardware werden, wo dann unsere Spiele nicht mehr gespielt werden können, weil wir sagen, die Anti-Cheat-Software läuft nicht auf deinem Linux.
Ist das jetzt schon so?
Das ist jetzt schon so, dass ich glaube zum Beispiel Battlefield, das neue, ja, oder ältere Battlefield haben einen EA-Anti-Cheat, der geht nicht auf Linux.
Wie heißt der nochmal? Das hat einen eigenen Namen.
Javelin.
Ja, genau. Aber ja. Warte mal, bei Call of Duty, die haben ein eigenes System, gell?
Das heißt Ricochet, glaube ich.
Ricochet, das habe ich gemeint.
Und genau, ich glaube, das ist auch nicht auf Linux. Läuft das auch nicht. Und weil die halt jetzt dann einen größeren Markt dann plötzlich haben, kann es sein, dass die Hersteller von der Cheat-Software oder auch die Publisher selber sich dann überlegen, ja, schauen wir mal, dass das vielleicht auf Linux auch funktioniert. Gehört.
Es ist ja, mir ist das Ganze vorgekommen wie ein Konsolen-Release-Video.
Ja, aber es geht halt, kannst nur PC-Spiele spielen. Oder aber Xbox Live-Stream und solche Sachen.
Das Das stimmt schon. Ich meine, über das sind wir ja eh schon ein bisschen hinweg, weil die Game Pass Sachen kannst du ja auch alle auf dem PC spielen. Mhm. Aber das ganze Setup, wie das ausschaut und wie sie es gezeigt haben, vor allem auch, dass sie die Steam-Maschine nicht beim PC-Bildschirm gezeigt haben, sondern beim Fernseher.
Ja.
Das Ganze hat schon so ein bisschen, ich habe dann in die Kommentare gelesen, PS5 hat jetzt endlich wieder Konsolenkonkurrenz. Es hat schon so ein bisschen Konsolencharakter, oder? Mit dem Controller und wie das alles ausschaut.
Ja. So, das ist schon gedacht, glaube ich, fürs Wohnzimmer.
Und für den Fernseher. Schon, gell?
Ja.
Ja. Ah, dass es das Licht hat auf der Seite und.
Genau.
Ich glaube, dass das etwas ist, was viele Leute suchen und irgendwie nicht richtig finden, weil die meisten so die Microgaming-PCs, die es gibt, die sind unfassbar teuer und liefern nicht viel.
Ich weiß jetzt nicht, was da von der Leistung von der Steam-Maschine, was da genau drinnen ist. Sie haben gesagt, speziell angepasste AMD-Grafikkarte plus eine AMD-CPU. Aber das Motherboard haben sie irgendwie selber designen müssen oder ein bisschen was ändern müssen. Also es ist nichts, was du einfach kaufst und selber zusammenbauen kannst. Also es ist ein bisschen mehr. Und was halt auf jeden Fall passen wird, ist, dass die Software, die da drauf läuft, ist halt auch genau abgestimmt auf das Ding.
Was, das habe ich nicht verstanden. Was hast du jetzt gesagt mit dem selber zusammenbauen? Jetzt war bei mir der Aussetzung.
Ja, wenn du jetzt sagst, ich baue mir die Steam-Maschine selber nach, weil ich weiß genau, was da drin ist und ich kann mir die Hardware einfach kaufen und dann packe ich die in der Box rein. Die Hardware, die da drin ist in der Steam-Maschine, ist jetzt nichts, was man einfach kaufen kann. Du kannst jetzt nicht das Motherboard von der Steam-Maschine kaufen, du kannst nicht die Grafikkarte kaufen und den CPU, weil die ein bisschen angepasst worden sind für ihre Wünsche.
Ja, okay.
Oder Valve.
Ja, das ist ja auch schon wieder das nächste, was so ein bisschen konsolenartig ist, oder? Weil das ist ja bei PS5 und Xbox genau gleich. Ihr könnt mir die Xbox jetzt auch nicht so nachbauen, oder?
Oder die PS5? Nein, eben. Aber das war ja, glaube ich, immer so der Ansatz von die alten. Die haben das schon versucht bei Valve. So Steam-gebrandete PCs, die sie nicht selber hergestellt haben, sondern die hat dann Alienware oder irgendwie andere hergestellt. Und da war es wirklich so. Da waren halt Komponenten drinnen, die hättest du auch selber kaufen können.
Wird es kosten Steam Piston?
Da hat es nicht sogar auch irgendwie schon Steam Machine kosten.
Das kann auch sein, weil die haben einmal was auf den Markt gebracht mit unterschiedlichen Spezifikationen und das leichteste war im Prinzip nur so eine Streaming Maschine, oder?
Es hat Steam Link gegeben einmal.
Ja,
das
genau.
Das war wirklich gleich so ein kleiner Streaming Adapter mit HDMI und da hat halt im Netzwerk irgendein PC sein müssen, der Steam laufen hat.
Okay. Soll ich die Gaming-Sache gleich da anhängen, weil wir gerade über Grafiken gerade haben? Und zwar habe ich gespielt, das ist jetzt rausgekommen und ich habe hart drauf gewartet, aber die Wartezeit war nicht so schlimm, weil ich Avowed gehabt habe. Outer Worlds 2 ist jetzt auf Game Pass erschienen. Hat, glaube ich, einen ziemlich deftigen Preis, wenn man sich so kauft, 70 Euro, glaube ich, oder?
Ja, Full Price Game jetzt.
Full Price ist natürlich auch berechtigt, aber das Full Price 70 Euro ist, das ist mittlerweile normal, oder?
Das ist normal. Sie wollten mehr, da hat es einmal eine Ankündigung gegeben, dass es 80. noch teurer ist und dann sind sie, glaube ich, doch wieder zurück mit dem Preis.
Sie haben es jetzt im Game Pass released und da muss ich jetzt gleich was sagen, und zwar ist etwas auf der Xbox, wo ich mir gedacht habe, boah, hey, das taugt mir jetzt eigentlich nicht, weil da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, wenn es jetzt schon hauseigene Software, weil Bethesda gehört ja mittlerweile zu Microsoft und Obsidian auch, oder?
Ja.
Überhaupt alles gehört zu Microsoft. Und wenn du das Spiel startest, unabhängig jetzt einmal rede ich nicht drüber, wie das Spiel ist und so, sondern nur die technischen Aspekte, da hast du die Möglichkeit zwischen Performance und Quality Mode einstellen auf der Konsole.
Ja.
Aus irgendeinem Grund, und ich glaube, dass das ein Fehler war, kannst du keinen Balanced Mode einstellen. Aber du kannst im Prinzip nur im Performance Mode spielen, weil der Quality Mode, die Framerate, das ist unter 30, glaube ich.
Okay.
Also, das habe ich so auf der Xbox jetzt, glaube ich, auch noch nie gesehen, weil ich habe jetzt schon mehrere Spiele gespielt, wo halt auch Raytracing war. Und 4K und was weiß ich was, wo die Performance Mode ein- und ausschalten kannst, und das ist Boards eigentlich in Ordnung. Du siehst dann schon, dass die Framerate einbricht und das ist das merkst du dann im Spiel. Ein gutes Beispiel, wo die Grafik so schön ist, war jetzt Hogwarts Legacy. Aber bei Outer Worlds, da kannst du es eigentlich vergessen mit dem Performance Mode, weil da ist einfach die Framerate so niedrig, dass dann eigentlich gar nicht mehr zum Spielen ist. Und das finde ich ein bisschen komisch. Bei einer hauseigenen Software auf der hauseigenen Konsole. Das ist irgendwie, hätte ich mir gedacht, dass das. Aber ich schätze mal, dass das gepatcht wird noch. Ich schätze mal, dass das Growing Pains sind vom Spiel. Ja, weiß ich nicht, wie das.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass da noch was passiert. Ich habe nicht so viel mitgekriegt von dem Spiel, aber es soll ja gut sein, oder?
Oh ja, es ist gut. Um Himmels Willen ist das gut, hä? Es ist, sie wollen, ich habe jetzt mehrere geteilte Meinungen schon gehört. Viele Leute sagen, es ist nicht zeitgemäß, es ist zu linear, du kannst zu wenig machen, du kannst, es ist kein Rollenspiel im eigentlichen Sinn, weil du kannst nicht alle umbringen und du kannst nicht, kannst nur so und so viel entscheiden. Und es ist halt kein Baldur's Gate 3. Das ist es nicht. Mhm. Also,
ja, aber das war der Vorgänger auch nicht. Also.
War der Vorgänger auch nicht und ich finde es ein bisschen krass. Ich finde jetzt nicht, dass sich jedes Spiel so in der Story aufweichen, wie soll ich sagen, nicht in der Story aufweichen, aber ich mag das schon, wenn ich eine gewisse Story erzählt kriege in einem Rollenspiel. Ich glaube, bei Baldur's Gate 3 ist ja wirklich so, da kannst du ja alles, du kannst ja einfach jeden umbringen und alles machen.
Wenn ja, die haben also ziemlich jede Möglichkeit gedacht mit, wie löst er das? Okay, dann gibt es den Charakter nicht mehr, wie geht die Story weiter? Ja.
Ja, da ist halt dann viele einfach weg. So. Ja. Ich mag das schon, wenn ein Rollenspiel so präsentiert wird. Vor allem bin ich froh, dass das kein so 400-500 Stunden Prügel ist, wie manche Rollenspiele, die ich halt früher gespielt habe. Und es macht so viel Spaß, sich in der Welt zu bewegen. Es ist sehr vom Look and Feel wie Outer Worlds 1, es ist sehr bunt, es ist so eine Mischung aus Fallout und Steampunk, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären soll, man merkt schon, dass das Leute sind, die an Fallout gearbeitet haben, es wird auch immer noch mit dem verglichen, wobei, da muss ich manche Video-Reviews recht geben, das tut dem Spiel nicht gut, weil es ist halt noch, doch noch nicht Fallout, es ist halt schon doch noch kleiner. Aber sie machen so viel richtig und es war, das Erste war schon gut und alles, was im Ersten gut war, gibt es im Zweiten plus alles besser, größer, lauter, schneller. Ja, taugt man halt voll. Was voll cool ist oder was richtig viel Spaß macht, ist, es gibt nicht nur positive Perks, sondern auch Schwächen.
Das hat es aber im Ernst auch schon gegeben, glaube ich.
Ja, aber das ist diesmal richtig cool. Ah, okay. Da hast du diesmal richtig so Dialogmöglichkeiten. Ich bin zum Beispiel Hypochonder oder halt schlechte
Gesundheit. Also, ja, Gesundheit. Was hast du im Spiel?
Ja, okay, gut. Das war noch gerade so gerettet, gell, der Gag. Du kannst dich halt wirklich, du hast sehr viele Möglichkeiten, deinen Charakter einzustellen und was er halt kann und was er nicht kann. Und es macht dann Spaß, auch die Sachen so zu spielen mit dem, was er nicht kann. Und was halt auch geil ist, dass das Spiel ständig irgendwie aufpasst, wie du spielst und dir dann Sachen vorschlägt, wie du deine Spielweise noch quasi extremer machen kannst, aber auch mit einem Preis halt. Wenn das Spiel jetzt mitkriegt, dass du immer nur aus der Ferne angreifst, dann wird dir irgendwann vorschlagen, hey, willst du vielleicht den und den Perk? Dann kannst du das und das noch besser mit aus der Ferne angreifen, aber dafür wird das und das noch schlechter. Wenn so. Mhm. Also das ist schon ziemlich cool gemacht. Das macht wirklich sau viel Spaß. Die Charaktere sind alle cool. Ich finde, die Grafik ist auch voll in Ordnung. Auch im Performance-Mode. Was sie halt schon immer noch haben, und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Obsidian-Problem, ist, dass die Gesichter zum Teil von den NPCs so, ja, die wirken, als ob sie was genommen hatten irgendwie.
Okay. Das war ein scharfes Zuckerle gestern haben.
Ja, so mit weit aufgerissenen Augen dastehen und hallo? Ich habe jetzt erklärt von Obsidian, sie wollen so eine Art Genre gründen oder so eine Art Genre bedienen, das Obsidian-Roleplay-Game.
Ja, Fallout kommt halt nicht oft genug was raus, oder?
Ja, und die spielt, also Outer Worlds 1 und Avowed und Outer Worlds 2 und so, das spielt sich schon alles sehr ähnlich bis gleich. Da sieht man schon, dass das die gleichen Leute gemacht haben, aber mir taugt das volle. Das ist so ein bisschen wie das letzte Mal, dass ich sowas gehört habe, war God of War Game. So God of War-like Games. So, weißt du das noch? Wie God of War sie gekommen ist und dann hat es oft gehasst. Ja. So. Ja.
Verstehe ich, ja.
Aber wer so ein knackiges, echt rundes Rollenspiel will, so, ich kann da auch locker 100 Stunden reinstecken. Aber was ich so gehört habe, ist man da in 50 Stunden auch durch, wenn man mit Hauptquests und die meisten Nebensquests so mit 50 Stunden auch schon kommt man schon durch. Ich werde wahrscheinlich wesentlich mehr brauchen, weil du weißt, wie ich spiele.
Ich habe die schon mal spielen gesehen, ja.
Ja.
Und ja, okay. Belassen wir es dabei.
Ja, das macht Laune. Macht sehr viel Laune.
Ja. Wie ist das eigentlich? Fragst du manchmal die Rebecca, hey, magst du mal zuschauen da beim Videospielen?
Ja, weil sie selber das wollte. Sie hat das selber vorgeschlagen mal. Wir haben, eben weil ich ja gesagt habe, wir haben Harry Potter so gespielt.
Mhm. Aber spielst du dann anders?
Na, weil die Rebecca auch so spielen hat.
Ja. Die sagt also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, es ist so selten, dass ich zuschaue, ich muss ja jetzt das Beste sagen. So.
Nein. Okay. Da war es schon wirklich so, dass sie gesagt hat, ja, dahin und das und das und das.
Okay, also zusammen eigentlich fast schon.
Ja, genau. Ich habe es nur gesteuert und wir hätten einen ähnlichen Spielstil, weil sie hat auch nicht aus irgendeinem Dorf oder so weggehen können, wenn da nicht alle Türen offen waren.
Aber wirklich alles angeschaut, wenn man nichts verpasst. Ja, okay.
Ja, genau, ja. Und da habe ich halt gesehen, es tat ihr schon taugen. Also sie würde schon selber auch gern gamen, glaube ich. Das ist schon etwas, was ihr taugen wird. Aber sie ist halt so, wie soll ich sagen, so aufgeregt, sie ist ja schnell zu wild. Also so Kampfsequenzen und so, da kann sie echt nur zuschauen. Das könnte sie selber nicht machen. Ich habe gesehen, wie sie selber spielt. Da hat es dann auch Milch mit Honig zur Beruhigung gebraucht.
Ja.
Ja.
Cool.
Hast du noch was?
Weil ich habe nichts mehr. Hast du noch Kleinigkeit von der Zeit? Sind wir fast durch?
Von der Seite sind wir fast durch. Naja, ich habe jetzt zwei Sachen, aber die sind eigentlich keine Kleinigkeit. Ich habe jetzt ein bisschen eine größere Sache und eine Kleinigkeit. Man kann mal halt ein bisschen überziehen, weil letztes Mal.
Ja, mach mal.
Die Kleinigkeit. Ich habe angeschaut, Babo, die Haftbefehl-Doku auf Netflix.
Okay, da habe ich gehört von ein paar Leuten, die sie angeschaut haben.
Kann man sich auf alle Fälle anschauen, auch wenn man kein Rap oder Deutsch-Rap-Fan ist. Weil es einfach sehr gut zeigt, was das mit einem Künstler macht, der eine Persona für sich entwickelt wie ein Wrestler und die Kunstfigur dann quasi, wenn die Verschmelzung zwischen echtem Leben und Kunstfigur so krass ist, dass es im Prinzip keinen Ausweg mehr gibt. Und das ist hart zum Anschauen. Also da kriegt man echt wasserige Augen ein bisschen oft. Ist schon wirklich schlimm zum Ertragen. Also das ist schon, habe ich so auch noch nicht gesehen, dass sich ein Künstler auch so nackig macht quasi und sich so seine allerschlechtesten Seiten zeigt. So Das ist wirklich krass. Also da sieht man wirklich, was Drogen und Ruhm und Geld mit dem Menschen machen, der es einfach nicht mehr unter Kontrolle hat. So.
Ja. Das Wichtigste, was aus dem rausgekommen ist, alle haben gesagt, der hat einen kleinen Bruder. Und das Einzige, was immer an dem Abend, wo ich gehört habe, wer das alles geschaut hat, habe ich nur überlegt, was ist der Rappername von seinem kleinen Bruder. Und dann bin ich drauf, also ich habe zwei Vorschläge gehabt. Eins war, er ist der Haftbefehl und der kleine Bruder ist der Haftverdacht oder die Schuldvermutung.
Haftvorschlag, glaube ich, oder?
Ja. Hat er gesagt, ja. Ah, nicht Verdacht, Haftvorschlag, habe ich gesagt, ja.
Haftvorschlag.
Nicht Haftverdacht. Wobei Haftverdacht, ja, nein. Vorschlag ist besser, Haftvorschlag.
Es ist echt verrückt, hey. Also das hat schon echt was, da löst schon Emotionen aus, wenn du das siehst, hey. Vor allem aus was für Verhältnisse er kommt und was für einen Werdegang er hat und was er alles aushalten hat müssen, vor allem als Kind. und wie das in die Persona Haftbefehl mit einfließt. Und wenn du ihn als iCut siehst, also als Privatperson, dann denkst du, ja scheiße, seine Familie, hä? Weil der hat ja eine Frau, die er sehr mag und die sie, die ihn mag. Und es ist einfach nicht unter einen Hut zu bringen mit so einer Karriere. Und ja, schon starke Bilder und eine starke Doku, finde ich.
Macht der aktuell noch was schon, oder?
Fertig. Ich glaube, es ist momentan, ich glaube nicht, dass er gesundheitlich momentan in der Lage ist, irgendwas zu machen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch einmal, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht überhaupt. Weil das ist, glaube ich, wie mit Alkoholikern, oder? Also, das ist so gefährlich, wenn du das, ich weiß nicht, was der Plan ist. Aber ich kann es verstehen, wenn er sagt, okay, das war's für mich. Die Art von Karriere ist für mich vorbei. Das könnte ich komplett verstehen.
Okay.
Ich glaube auch nicht, dass er finanziell noch irgendwie es nötig hat. Aber er ist natürlich als Musiker und Künstler, ist natürlich, ich kann mir noch, stell dir mal vor, wie das ist, wenn du vor 100.000 Leuten auf die Bühne gehst und alle schreien deinen Namen und flippen komplett aus, wenn sie dich sehen. Du als einzelne Person, das ist ja, was das mit dir macht, mit deinem Ego und mit deiner, Aber kann man sich auf alle Fälle anschauen. Ist zu Recht so gehypt, finde ich. Ist eine gute Doku. Wirklich sehr gut.
Netflix, glaube ich, ja.
Ja.
Ja, ja, und da dann hätte ich noch einiges vor, dann zu schauen. Ja.
Und dann habe ich noch einen Film gesehen im Kino, von dem ich auch ziemlich begeistert war. Und ist vielleicht, vielleicht der beste Film, den ich heuer gesehen habe im Kino. Und zwar hat der Giorgis Latimos, heißt er, glaube ich, gell?
Ja, da frage ich jetzt zum Falschen.
Giorgis Latimos, der ist sehr, sehr bekannter Regisseur, ist vor allem bekannt für Poor Things, den wir auch besprochen haben im Podcast, oder The Favorite oder Killing of a Sacred Deer. Und der hat jetzt einen neuen Film im Kino, der heißt Begonia und hat ein gutes Star-Aufgebot, da wieder die üblichen Verdächtigen spielen mit, wie immer bei ihm, und zwar die Emma Stone, die, glaube ich, jetzt schon zum vierten oder fünften Mal mit dabei ist bei einer Produktion von ihm. Und Jesse Plemons.
Und Breaking Bad und
Game Night.
Game Night.
Fargo, der immer verarscht worden ist als Fat Damon oder Meth Damon.
Yeah.
Und jetzt ist er der Thin Damon. Also er ist jetzt nur noch der Matt Damon.
Ah, okay.
Weil er ist jetzt super schlank und super sportlich.
Weil er dann immer. Weiß nicht, seine Rollen, wo ihn halt kennt, ist, das spielt halt immer voll gut.
Ja,
das spielt ist irgendwie so an. Also, das ist echt jetzt schwer zu beschreiben. Also bei Breaking Bad spielt er echt ein Arschloch eigentlich.
Ein Soziopathen, ja.
Ein ja, Nazi. Und bei Game Night ist er ja eigentlich ein netter Nachbar, aber er wirkt halt total, als wenn er ein crazy Typ ist.
Ja, stimmt, ja.
Und in Black Mirror spielt er den. Fast so ein Stalker-Typen, oder? Der, was sich so Holodeck-mäßig Star Trek-Folge mit einer Arbeitskollegin irgendwie zusammendenkt, ja.
Ja, und bei Fargo spielt er einfach so einen gutmütigen Latsch, der einfach überhaupt nicht drauf klarkommt, wie schlecht die Welt ist.
Ja.
Ja. Und da spielt jemand mit, und das finde ich total interessant, da spielt er mit, zwar der Adrian Delbis. Und der Adrian Delbis spielt in der Rolle den autistischen Bruder vom Daddy, vom Jesse Plemons. Ich sprich das immer falsch aus. Und der Schauspieler, der Adrian Delbis, der hat in echt auch Autismus.
Mhm.
Und der hat die Rolle fantastisch gespielt. Der hat es so gut gemacht. Wahnsinn. Und Begonia selber ist so ein abgedrehter Film. Es geht um die Chefin von einem Pharmakonzern, von einem riesigen Pharmakonzern, die Emma Stone, die in ihrer Wichtigkeit, also die Wichtigkeit ihrer Person wird im Film von ihr mal gleichgesetzt mit, ja, wie ein Governor von einem Bundesstaat. So.
Mhm.
Und die beiden so eigenbrödlerischen Einsiedler, Rednecks, eben der Daddy und der Don, also der Jesse Plemons und der Adrian Delbis, die sind Cousins, Verwandtschaftsverhältnis. Und die beiden, das sind so Verschwörungstheoretiker, die dann so ein bisschen preppen und halten sich fit und lagern Nahrungsmittel ein und Waffen und so. Und die entführen dann die Michelle Faller, die Emma Stone, die die Chefin ist für den Pharmakonzern, weil sie meinen, dass sie ein Alien ist. Und sie quasi die Vernichtung der Erde durch Aliens plant. Und was sich dann in dem Film abspielt, wie verrückt das Seelenleben von die zwei Verschwörungstheoretiker dargestellt wird, wie verfahren und wie nicht reparierbar das alles ist und wie die Emma Stone, die eiskalte Pharma-Chefin spielt, die sich auf einmal in einer Situation wiederfindet mit Leuten, mit denen sie einfach nicht reden oder verhandeln kann, weil die schon eine Meinung haben. Ja. Das ist super gut. Und das Ende, ich war da mit Martin im Kino, und das Ende von dem Film ist, wir müssen beide mit offenem Mund da gehockt. Wir sind aus dem Kino gegangen und haben nicht richtig gewusst, was wir fühlen sollen. Hey. Das war echt gut.
Okay.
Ja, also der Giorgos Latimos, der hat ja mit Poor Things schon so einen sehr emotionalen, weirden Film gemacht. Und generell auch mit Killing of a Sacred Deer. Der hat so viele gute Filme gemacht. Und der Film ist jetzt auch wieder ein absoluter Knaller. Und vielleicht der beste Film, den ich heuer gesehen habe.
Ah, okay.
Ja.
Yeah. Dogtooth, kennst du den auch? Das auch von ihm sehe ich gerade.
Dogtooth kenne ich nicht. The Lobster ist sehr, 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 sehr abgedrehter Film, auch, wo es darum geht, das spielt in einer dystopischen Zukunft, wo Leute, die sich bis zu einem gewissen Alter nicht fortgepflanzt haben, nur die Chance kriegen, so eine Galgenfrist, dass sie noch Kinder zeugen, ansonsten werden sie in ein Tier verwandelt.
Oh, okay.
Ja, The Favorite ist so ein Kostüm, Historienkomödie. Und eben dann Poor Things, Kind of Kindness und Begonia. Der hat jetzt in drei Jahren drei Filme ausgebracht, alle mit der Emma Stone.
Ja. Ja, der Oscar gewonnen schon? Nicht, oder? Schon? Die Poor Things? Nein.
Ah, der hat Oscar gewonnen, das schaue ich jetzt gerade, Auszeichnungen. Oh, der hat einiges gewonnen, Halleluja. Na, gewonnen hat er nichts. Er war nominiert 2017, 2019 zweimal und 2024 zweimal für beste Film, beste Regie. Dann hat er 2024 einen Golden Globe gekriegt für bester Film von Poor Things. Und bei den europäischen Filmpreisen hat er gekriegt beste Regie, bester Film für The Favorite, bestes Drehbuch für The Lobster. Und in Cannes hat er 2017 die Auszeichnung für bestes Drehbuch für Killing of a Sacred Deer gekriegt. Und in Venedig in Goldenen Löwen für bester Film Poor Things. Und in Silbernen Löwen für The Favorite. Also, der hat schon einiges auf dem Karabolz mittlerweile.
Okay. Wie sollen wir es mit dem belasten?
Das war's, oder? Weil jetzt habe ich gemeint, hey, jetzt sind wir gerade so durchgekommen. Ich hätte noch was, aber das ist dann fürs nächste Mal.
Ja. Ich glaube, machen wir nächstes Mal. Wissen wir schon, ob der Michi nächstes Mal dabei ist, wissen wir nicht. Vielleicht.
Ich denke aber schon.
Ich glaube auch.
Und Marco, hey, jetzt müssen wir leider 8-mal schlafen. Nein, leider 7-mal schlafen.
Dass wir im Zug streng ermahnt werden, dass wir zu laut sein.
Genau, weil dann geht es wieder ab zur Comic-Con. Ja, der Marco cool. Und ich, wir werden uns heuer wieder auf die Comic-Con ins Gedümmel werfen. Und das sind heuer, ich glaube, der AAA-Sonderhauptgast ist der Elijah Wood.
Ja.
Gell? Da werde ich ihn einmal fragen. Da werde ich mir eine Frage ausdenken für ihn.
Okay, ob er den Manuel Calavera, na wie heißt der? Comic
bei so. YouTube.
Ob er den Comic kennt.
Ob er den kennt. Nein, ich werde ihn fragen, wie es war. Ich werde ihn fragen, wie es war, den verrückten Massenmörder aus der Ich-Perspektive zu spielen, wo er im Film ja gar nicht zu sehen ist.
Das ist mir schon peinlich, wenn ich die Frage jetzt schon höre.
Den kann man ja gar nichts fragen, oder? Werden da Fragen zugelassen? Ja.
Ja, das ist ja immer so gewesen. Da sitzen sie auf der Bühne und dann gehen sie zum Mikrofon. Hey, wann ist deine echten Haare bei Herr der Ringe?
Ja. aber auf deine vierste Haare, Mani.
Ja.
Hey, warst du wirklich unsichtbar, wenn du den Ring eingetan hast? Und wie ist denn der Sauron so privat?
Wolltest du das Sauron, das Wort Sau enthaltet auf Deutsch, hast du Schwein?
Ein Saurier. Wie viel Prozent der Fragen aus dem Publikum werden sich um Herr der Ringe drehen? Ich sage konservativ, ich sage 70%.
Ja, ich glaube mehr sogar.
Mensch.
Ja, wo kennt man sonst noch jetzt wirklich? Ja.
Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob das Messepublikum Herr der Ringe, jawohl, die kennen Herr der Ringe schon, oder?
Ja. Ja, ja. Aber ja, da werden viele Hobbits umlaufen das Mal. Also
ja, wahrscheinlich,
für die Fußfetischisten ja. Geht's ab das Jahr.
Der Quentin Tarantino ist auch da,
ja.
Verkleidet als sich selber. Gut, ja, dann freuen wir uns schon auf die Comic-Con, oder?
Ja.
Es wird dann, während wir auf der Comic-Con herumstapfen und mit dem Elijah Wood kurze saufen, wird kommenden Samstag wahrscheinlich noch eine reguläre Folge veröffentlicht. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen aus dem Hotel podcasten, oder?
Ja, können wir machen.
Das machen wir. Ich nehme da vielleicht dieses Mal sogar... Nein, ich muss die Lavalier-Mikrofone wieder mitnehmen.
Ja, hat schon gut funktioniert.
Ja. Ansonsten war das jetzt eine sehr schöne Folge. Marco, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die technischen Probleme waren nicht zu fest. Folgt uns auf Instagram. Wir möchten uns nochmal herzlich bedanken für alle, die im Kino da waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das haben wir noch gar nicht gesagt oder gar nicht offensichtlich genug. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Der Raum, den wir vom Metropol zur Verfügung gestellt kriegen haben, der war auch sehr gut. Der war genau richtig, glaube ich, für die Menge an Leuten. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Und von mir auch danke für alle, die gekommen sind. Und ich muss sagen, die waren eigentlich eh schon alle cool, aber trotzdem bleibt's cool. Ciao, ciao.
Tschüss.